Der heutige Podcast wird präsentiert von Expleo, Bold Thinking for Smarter Banking. Expleo ist Ihr Technologiepartner im Bereich Banking und Financial Services. Wir helfen Ihnen, System- und Geschäftsveränderungen intelligent, sicher und schnell umzusetzen. Mehr unter www.expleo.com.
Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit eurem Host Sebastian Celada Ocampo.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Payment and Banking, dem Fintech-Podcast. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Diese Episode nimmt einen Artikel des Nachrichtenmagazins Der Spiegel als Aufhänger. Der hat neulich getitelt, wandelt sich der Bitcoin vom Friedensgeld zur Kriegswährung? Wir schauen uns deshalb an, warum der Bitcoin der Ansicht mancher nach eine Friedenswährung sein soll, ob er sich wirklich zur Kriegswährung entwickelt und ob mit Kryptowährungen die Sanktionen des Westens gegen Russland umgangen werden können. Dazu haben wir uns eine sehr schöne Runde mit ausgewiesenen Experten eingeladen. Und zwar freue ich mich einmal auf Professor Dr. Philipp Sandner. Er hat das Frankfurt School Blockchain Center gegründet. Von 2018 bis 2021 wurde er von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung als einer der Top 30 Ökonomen ausgezeichnet. Und darüber hinaus gehörte er zu den Top 40 unter 40, einem Ranking des Wirtschaftsmagazins Kapital. Ja, seit 2017 ist er außerdem noch Mitglied des Fintech-Rats des Bundesministeriums der Finanzen. Und gerade deswegen sage ich herzlich willkommen, Philipp. Schön, dass du dabei bist.
Ich freue mich, dass ich dabei sein darf und toll, dass ihr so unglaublich schnell dieses Thema auf die Agenda setzt.
Ja, und schön, dass ihr so spontan zugesagt habt. Und wer auch spontan zugesagt hat, Alireza Ziyadat, er hat den Magister des internationalen Rechts und berät Banken, Finanzdienstleister, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Fintechs und Startups zu aufsichtsrechtlichen Fragestellungen und hat sich unter anderem auf die regulatorischen Aufsichtsrahmen von Kryptowerten spezialisiert. Alireza ist außerdem Mitgründer und Vorstandsmitglied des in Luxemburg ansässigen Think Blocktank, welcher bei der Schaffung eines EU-weiten Rahmenwerks für Kryptowerte mitgewirkt hat. Darüber hinaus ist er auch Mitglied des Blockchain-Bundesverband e.V., Arbeitsgruppe Finanzen, der die Bundesregierung bei der Regulierung von Kryptowerten sowie der zivilrechtlichen Behandlung von elektronischen Wertpapieren unterstützt hat. Und nicht zuletzt ist er ausgewiesener Experte für Sanktionsrecht und gebürtiger Iraner. Damit hat er viele Verwandte in einem Land, das ebenso wie jetzt Russland aus dem SWIFT-Zahlungssystem ausgeschlossen wurde. Hallo Alireza, schön, dass du da bist.
Hallo zusammen.
Und last but not least begrüße ich Manuel Klein. Er ist Member of the Board der Monetative e.V. Berlin und nicht zuletzt auch Podcast-Co-Host bei Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll, einem der größten deutschsprachigen Podcasts zum Thema Blockchain und Kryptowährungen. Hi Manuel.
Hallo zusammen, danke für die Einladung.
Gerne. Wir danken unserem Sponsor Via Fintech. Via Fintechs leistungsstarke API verbindet Unternehmen mit mehr als 20.000 Handelspartnerfilialen in Europa und bietet ihren Kunden innovative Finanzdienstleistungen direkt am Point of Sale. Die einzigartige Zahlungsinfrastruktur ermöglicht verschiedene Services wie Abhebungen und Einzahlungen von Bargeld, Bezahlung von Rechnungen, Auszahlung von Gutschriften, bargeldlose Bezahlmethoden, Prepaid-Lösungen wie Geschenkkarten und vieles mehr. Weitere Infos auf www.viafintech.com. Ja, wir schauen mal, was Stand der Dinge ist seit Mittwoch, dem 2. März, also etwas mehr als einer Woche, wenn dieser Podcast zum ersten Mal ausgestrahlt wird, dürfen russische Staatsbürger nicht mehr als umgerechnet etwa 10.000 Dollar aus Russland ausführen. Mit den sogenannten Kapitalverkehrskontrollen möchte Russland die weitere Schwächung der Landeswährung, dem Rubel, verhindern. Viele Russen schaffen ihr Vermögen deswegen anderweitig aus dem Land und zwar unter anderem eben über Bitcoin. Vor einem Monat war ein Euro noch etwa 85 Rubel wert, heute sind es schon ungefähr 142 und auch die Leitzinserhöhung der russischen Zentralbank von 9,5 auf etwa 20% lief ins Leere. Die meisten Preise in Russland sind seitdem schon mehr als ein Drittel gestiegen, wie verschiedene Medien berichten. Und Handelsdaten zeigen, dass seit dem Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine so viele Rubel in Bitcoin getauscht wurden wie noch nie in diesem Jahr. Gut, jetzt ist das Jahr nicht besonders alt, aber Ähnliches gilt für andere große Kryptowährungen und daraus resultiert unter anderem, dass eben die Preise für bestimmte Kryptowährungen steigen. Der Spiegel ist nicht das einzige Format, das den Bitcoin und Kryptowährungen momentan im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg thematisiert und deshalb werden wir uns heute mal damit beschäftigen, was hinter den Berichten steckt und was von ihnen zu halten ist. So, das war jetzt eine lange Einleitung. Jetzt kommen wir mal zur Sache. Und zwar, vielleicht lohnt es sich zunächst mal zu definieren oder sich daran anzunähern, zu verstehen, warum denn der Bitcoin als Friedenswährung überhaupt verstanden werden kann. Würde jetzt mal als erstes in Richtung Manuel fragen. Wie würdest du dich der Sache annähern?
Ja, Friedenswährung ist natürlich ein spannender Begriff, weil es nicht ganz klar ist, was da wirklich dahinter steckt. Ich glaube, was man darunter verstehen könnte, wäre auf jeden Fall, dass Bitcoin auf einem Protokoll läuft, was zensurresistent ist und was letztlich von jedermann wirklich benutzt werden kann, was also auch nicht politisch kontrolliert werden kann. Das ist aber der Technologielayer und was darüber dann passiert, was wir auch in den letzten Jahren sehen, eine stärkere Institutionalisierung dieser Kryptowährung, heißt also ein Angebot von Services, von Institutionen, die natürlich dann auch nach geltendem Recht möglicherweise ihre Services einschränken müssen. Und da muss man, denke ich, einfach unterscheiden, einmal zwischen dem Protokoll, was sicherlich als zensurresistentes und permissionless Protokoll gesehen werden kann, insofern also von jedem weiterhin genutzt werden kann, wie beispielsweise eben auch sanktionierte Personen. Aber jetzt im Zuge der Institutionalisierung der letzten Jahre hat sich das sicherlich gewandelt, weil man eben ja diesen Druck verspürt als Institution, die Services anbietet, eben auch nach geltendem Recht sich richten muss und auch entsprechend handeln muss und also auch Sanktionen letztlich implementieren muss und somit auch den Zugriff auf die Kryptowährungsbestände, die bei zentralen Institutionen liegen, im Zweifel verweigern muss, ja, oder restringieren muss. Aber das verbinde ich auf jeden Fall mit dem Begriff Friedensgeld, dass man eigentlich ein Geld hat, was apolitisch ist, was nicht sanktioniert werden kann, was nicht blockiert werden kann. Das mal so von meiner Seite.
Alireza, wie würdest du es definieren?
Ja, ich finde deinen Ansatz, Manuel, schon sehr gut. Also ich glaube, das ist jetzt kein rechtlicher Begriff, dass man sagen könnte, Bitcoin ist eine Friedens- oder eine Kriegswährung. Natürlich wollen die Zeitschriften damit auch gewisse Themen assoziieren. Ich würde das jetzt aber so, wie du das, Manuel, schon gesagt hast, durchaus vielleicht auch mit dem Gedanken der DLT, der Distributed Ledger Technology, angehen und sagen, dass mit einer Währung, die auf der DLT oder auf der Blockchain basiert, wir keine Intermediäre haben und keine Abhängigkeiten und da auch weder politisch noch irgendwie regional abhängig sind und dementsprechend, man möge sagen, wie die Schweiz neutral agieren können, ja, mit der Währung.
Ja, Philipp, jetzt ist es natürlich ein bisschen unfair, dich als Letztes dran zu nehmen. Gibt es da überhaupt noch irgendwas hinzuzufügen?
Also nee, eigentlich nicht. Vielleicht noch ein ganz wesentlicher Punkt. Also die Leute fragen sich ja immer, wo ist denn der Nutzwert von Bitcoin? Und einfach, um das nochmal ganz klar rauszuheben, der Bitcoin ist eine Technologie, die in der Lage ist, eben durch eine Bewertung, die wir Menschen vornehmen, Werte zu speichern. Also momentan ist der Bitcoin bei 40.000 US-Dollar. Und damit kann man mit dem Bitcoin und der zugrunde liegenden Technologie eben Werte besitzen, transportieren und transferieren. Das ist jetzt nichts Neues. Was bei dem Bitcoin aber neu ist und wirklich aber auch brillant und genial ist, dass ich das tun kann in einer Form, dass mich niemand davon abhalten kann und es kann auch niemand unterbinden. Also wenn ich jetzt gerade zu dieser Uhrzeit auf die Idee komme, nach Südkorea oder nach Japan den Gegenwert von 5.000 Dollar zu überweisen und ich habe das eben in Bitcoin vorrätig und ich habe Zugang zu meinem Bitcoin-Wallet mit dem langen Passwort, also dem Private Key, dann kann ich diese Transaktion in das Netzwerk eingeben und niemand auf der gesamten Erde kann mich daran hindern. Keine Bank, kein Staat, keine Polizei, kein Finanzamt, gar niemand. Ich brauche Strom und ich brauche Internetzugang und ich muss mir das lange Passwort merken. Ich kann das lange Passwort wieder auch auf dem Blatt Papier schreiben, aber mehr brauche ich nicht. Und das ist schon genial, weil damit ist eigentlich Bitcoin eben, wie das so schön heißt, zensurresistent. Ich würde es auch vielleicht auf Deutsch besser sagen, es erlaubt den unbedingten Wertetransfer und auch den unbedingten Besitz. Und jetzt kann man noch eins draufpacken. Das ist schon genial. Wenn man zum Beispiel unerlaubt als russischer Oligarch eine Yacht besitzt und man kann den Besitz quasi feststellen, ja, ohne irgendwelche verschachtelten Tochterfirmen, dann kann der Staat aufgrund von den Sanktionen, das wird der Ali Riesa als Rechtsanwalt besser beurteilen können, dann kann der Staat dem Oligarchen diese Yacht wegnehmen. Haben wir ja auch schon laut Pressemitteilung jetzt gesehen. Wenn ich aber Bitcoins besitze, dann gibt's quasi nichts, was ich wirklich besitze in Form eines anfassbaren Guts, sondern was ich besitze, ist das Passwort zu meinem Wallet. Das ist quasi zum Beispiel ein ganz langer Code oder 12 Worte, 16 Worte, whatever, um das Passwort quasi zu definieren. Und damit kann niemand mir meine Bitcoins wegnehmen, weil die letztendlich das Ergebnis eines Gedankens sind, nämlich der Gedanke, dass ich das Passwort, den Private Key in meinem Kopf speichere. Damit ist Bitcoin nicht konfiszierbar. Das ist ganz faszinierend und natürlich klingt das jetzt im Licht dieser ganzen Sanktionen in irgendeiner Weise natürlich merkwürdig, warum man sowas braucht. Das liegt daran, dass es merkwürdig klingt, dass wir hier in Deutschland und in Europa in einem Staat leben, der es im weitesten Sinne gut mit uns meint. Ja, das ist ein Rechtsstaat, wir können uns darauf verlassen, dass der Staat gut funktioniert und so weiter und so fort. Aber es gibt viele Menschen auf der Erde, die können sich nicht darauf verlassen, dass der Staat um sie herum funktioniert. Das heißt, die Institutionen funktionieren nicht und dort, wo die Leute nicht auf den Staat funktionieren können, weil der Staat korrupt ist, weil er böswillig ist, weil er vielleicht nicht existiert oder schlecht funktioniert, genau dort bietet der Bitcoin ein ganz, ganz, ganz interessantes Mittel an, um Werte zu besitzen, ohne dass der Staat in irgendeiner Weise damit was zu tun hat. Also das ist letztendlich erlaubt Bitcoin damit den absoluten Wertebesitz, wie sonst ehrlich gesagt nichts sonst auf der ganzen Erde. Das ist wirklich technisch brillant, wenn man das durchdenkt. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass der Bitcoin eine Kriegs- oder eine Friedenswährung ist. Das ist aus meiner Sicht das falsche Wort. Sondern es erlaubt letztendlich den unbedingten Wertebesitztransfer und Transport in einer Weise, dass es nicht konfiszierbar ist. Das ist schon aus meiner Sicht unglaublich faszinierend.
Also ich finde es auch ganz gut dargelegt. Die Wertung, die kommt ja dann sozusagen erst im nachfolgenden Schritt sozusagen. Und je nachdem, auf welcher Seite man steht und welche Meinung man vertritt, findet man das eben jetzt sehr positiv oder sehr negativ. Also ich habe mal eine Meinung rausgesucht, die auch in dem Artikel erwähnt wird, der sich dann mit dem Aspekt, wenn man es dann so ausdrücken möchte, Kriegswährung sozusagen annähert. Und zwar hat die demokratische US-Senatorin Elizabeth Warren gesagt, Kryptowährungen, also Zitat, Kryptowährungen riskieren es, die Sanktionen gegen Russland zu unterminieren, sodass Putin und seine Kumpanen die ökonomischen Schmerzen vermeiden können. Zitat Ende. So, und jetzt wollen eben mehrere US-Senatoren vom Finanzministerium wissen, ob die Kryptoanbieter die Sanktionen auch einhalten, also beispielsweise eben die Kryptobörsen wie Binance. Jetzt die Frage mal in die Runde. Sind Bitcoin und andere Kryptowährungen aktuell wirklich das Mittel der Wahl für Russen, um eben diese Sanktionen zu umgehen? Und wenn ja, für welche gesellschaftlichen Gruppen? Also Ali Reza, du bist ziemlich beschlagen, was Sanktionen angeht. Du hast dich damit auseinandergesetzt juristisch und du bist in einem Land geboren, das eben auch von Sanktionen betroffen ist. Es war vor, ich glaube 2000, ich müsste jetzt lügen, wann es war, ich glaube 2018 war es, ne? Mit dem SWIFT-Ausschluss.
Ja, also der Iran ist schon seit fast eine Dekade, also schon seit über 10 Jahren sanktioniert. SWIFT kann durchaus sein, dass es erst seit ein paar Jahren ist, aber Fakt ist, dass der Iran ja als Vorzeigeland schon seit längerem abgekoppelt ist vom internationalen Zahlungsmarkt, vom internationalen Kapitalmarkt. Und ich habe das persönlich miterlebt, habe das aber auch in einer Beratungspraxis miterlebt, weil ich viele deutsche Institute, aber auch Exporteure, die Lebensmittel, Medikamente in den Iran exportieren, auch berate. Und leider muss ich sagen, in der jetzigen Diskussion zu SWIFT und Sanktionen sind es leider Diskussionen von Personen, die keinerlei Praxiserfahrung haben. Also weder Praxiserfahrung im Sinne von, ob man mit einer Sanktionierung und einer SWIFT-Abkopplung die richtigen Personen trifft, noch mit Erfahrung, was es auf lange Sicht für die Bevölkerung bedeutet. Nicht nur für die russische Bevölkerung, auch für die Bevölkerung, die mit der russischen Bevölkerung zu tun hat. Also man denkt zum Beispiel jetzt an uns, wenn wir jetzt nach Russland gehen und dort mit der Kreditkarte zahlen wollen oder dort an einem Geldautomaten Geld abheben wollen. Das wird auch nicht funktionieren. Das Schlimme ist allerdings der Irrglaube zu sagen, dass man mit einer Kryptowährung wie Bitcoin Sanktionen unterlaufen würde oder Sanktionen umgehen würde. Die gleiche Befürchtung hatte man ja auch mit dem Iran gehabt. Und tatsächlich Fakt ist, dass die Financial Action Task Force, die FATF und auch andere internationale Behörden und Arbeitsgruppen über Statistiken festgestellt haben, dass der Iran gerade nicht über Kryptowährungen wie Bitcoin die Sanktionen umläuft. Tatsächlich ist es tatsächlich der Gegenteil. Die Personen, die Gelder aus dem Land schaffen wollen, die schaffen das ohne Kryptowährung. Also man kann eine Dreieckszahlung machen. Man macht eine Überweisung nach Istanbul, nach Türkei oder nach Dubai und von dort aus nach Europa. Und das funktioniert wunderbar. Das kann man ganz einfach machen. Und die Oligarchen und die sonstigen, die durchaus internationale Konten haben, die werden das genauso machen. Und es wird auch genauso funktionieren. Die werden sich nicht eines Bitcoin bedienen oder einer anderen Kryptowährung. Denn tatsächlich ist es der Fakt, dass man mit einer Bitcoin-Transaktion über die Public-Adresse jegliche Transaktion rückverfolgen kann. Und daher eignet sich eine Bitcoin-Transaktion überhaupt nicht, um irgendwie anonym Zahlungen durchzuführen. Das ist tatsächlich völliger Quatsch.
Philipp, wen oder welche Schichten glaubst du in Russland jetzt speziell treffen denn jetzt diese Sanktionen am härtesten oder beziehungsweise anders gefragt, wer würde dann am ehesten auf solche Bitcoin-Transaktionen umschiften, weil wenn wir uns mal anschauen, also es ist ja dann schon so, dass die Kryptowährungen jetzt eine gewisse Beliebtheit haben und so ein bisschen wieder pieken in der Ecke. Wer deiner Meinung nach befeuert das?
Ich antworte noch vielleicht nochmal eine Ebene mit Zahlen. Das, was der Alireza gesagt hat, das ist seine Expertise. Da kann ich nichts dazu sagen, aber es klingt aus meiner Sicht sehr viel plausibler als manche Medienberichte. Es gibt aber noch mehrere Gründe, warum der Bitcoin und Kryptowährungen sich nicht eignen, um damit Sanktionen zu umgehen. Für den Fall, dass ich zum Beispiel an einer Börse versuche, Bitcoins zu kaufen, das ist ja der Weg, den man erahnen würde, dann ist die Börse Coinbase, Binance und andere, die sind ja auch den Sanktionsregeln unterworfen. Ja, das heißt, ganz klar, das heißt, ist auch auf Twitter einsehbar, dass die CEOs dieser Börsen gesagt haben, sie leisten den Sanktionsregeln Folge und screenen quasi ihre Kundendatei nach etwaigen kritischen Personen. Das machen die sicherlich nicht nur einmal, sondern dauerhaft. Auch das wird der Alireza wahrscheinlich besser wissen. Und wenn da ein russischer Oligarch auftaucht, dann wird dessen Account schlicht und ergreifend gesperrt. Das heißt, dieser Person wird gar nicht die Möglichkeit geboten, Kryptowährungen zu tauschen, zumindest nicht auf direkten Wege. Dann weiter geht's. Wenn die Person dann doch in der Lage sein sollte, Bitcoins zu erwerben, dann kann sie mit den Bitcoins ja auch gar nichts anfangen, weil wenn sie dann damit zum Beispiel eine Yacht kauft oder ein Haus oder irgendwas anderes damit bezahlt, dann auch da bitte Alireza noch ins Detail geht, du bist der Jurist, auch dann im Prinzip ist mit den Bitcoins hier in Europa, in Amerika kaum was anzufangen, weil zum Beispiel eine Kryptobörse, die dann das zurückwechselt in Euro oder Dollar, ja auch wiederum hinterfragen müsste, woher kommen denn die Bitcoins, aus welchem Ursprung sind die? Das heißt, es ist der zweite Grund, warum das nicht funktioniert. Und der dritte Grund ist quasi noch einer, der in dem Markt begründet ist. Wenn man sich momentan anschaut, wie zum Beispiel das Trading paar Rubel versus Bitcoin vom Volumen her aufgesetzt ist, dann kann man dort sehen, dass, ich habe das mir mal vorbereitet, dass quasi bis zum Beginn der Ukraine-Krise bis zu 3 bis 4 Millionen US-Dollar getauscht werden von Rubel in Bitcoin. Also von Rubel in Bitcoin Gegenwert 3 bis 4 Millionen US-Dollar pro Tag. Und nach dem Beginn von der Ukraine-Krise ging das hoch auf 16 bis 20 Millionen pro Tag. Also Handelsvolumen. Das sind nicht die Milliarden von irgendwelchen Oligarchen, das sind auch nicht die Dutzenden und auch nicht die Hunderte Milliarden von irgendwelchen Oligarchen. Das ist einfach mathematisch nicht möglich. Man muss schon sehr lange Tag für Tag bei so einer Börse aktiv sein, um bei 16 bis 20 Millionen Bandbreite pro Tag irgendwann mal auf 1 oder 2 oder 3 Milliarden zu kommen. Das dauert Wochen und Monate. Aber trotzdem ist natürlich die Diskussion, die wir hier führen, insofern gerechtfertigt, weil man muss das ganz genau beobachten, wie diese Zahlen sich entwickeln. Und natürlich ist potenziell ein Oligarch schon in der Lage, über einen längeren Horizont, also Monate hinweg, Bitcoins zu akkumulieren und damit letztendlich Wert aufzubewahren, der nicht konfiszierbar ist. Wert, der sogar auch noch steigen könnte, wenn der Bitcoin-Preis nach oben geht. Deswegen ist es mittelfristig, langfristig definitiv was man beobachten muss, aber kurzfristig meiner Meinung nach nichts, was man überschätzen sollte. Die Zahlen, die ich jetzt gerade genannt hatte, die stammen von Binance, also von einer Börse, nicht von mehreren, und betreffen einerseits das Trading-Paar Rubel in Bitcoin, aber auch Rubel in US-Dollar-Stablecoin, in dem speziellen Fall Tether.
Ja, also du hast da auch einen sehr guten Punkt angebracht. Alireza, würdest du noch das ergänzen wollen? Sonst hätte ich nämlich eine Folgefrage.
Ja, also ich habe es ja schon angedeutet gehabt zu sagen, diese Sanktionierung trifft leider die Falschen. Auch ich habe Bekannte in Russland und wenn mich meine Bekannten fragen, wie können sie denn jetzt noch Gelder transferieren, dann sage ich denen natürlich auch, besorgt euch ein Konto bei Binance und macht die Transaktion darüber. Weil ein Otto Normalverbraucher in Russland, der hat nicht 3, 4 Geschäftskonten, er kann keine Dreiecksüberweisungen durchführen. Und diese Person muss ja auch irgendwie noch eine Zahlung ins Ausland durchführen können. Und obwohl diese Person halt nicht sanktioniert ist, selbst hat die Hausbank von dieser Person keinen SWIFT-Anschluss mehr. Man kann keine Cross-Border-Payment durchführen von Rubel in Euro und deshalb kann man da nichts mehr machen. Und deshalb vermute ich mal, dass die Zahlen, die du genannt hast, Philipp, das sind genau diese Personen, die entweder versuchen, ihre gesammelten Rubel in eine Währung, die stabil ist, weitestgehend stabil ist, umzutauschen, um sie da erstmal zu halten, um dann später wieder zurückzutauschen. Also ich glaube noch nicht mal, dass sie unbedingt damit eine Cross-Border-Payment durchführen würden. Oder es sind tatsächlich die armen getroffenen Leute, die jetzt unbedingt ins Ausland irgendwas noch überweisen müssen und keine andere Möglichkeit haben, außer jetzt mit Bitcoin oder mit anderen Kryptowährungen das zu machen.
Ja, vielleicht noch ein Argument dafür. Also ich finde die Zahlen von dir, Philipp, auch interessant. Und ich habe auch noch eine Zahl gefunden, und zwar in einem Artikel vom 9. März, also noch gar nicht lang her, wo man eben auch festgestellt hat, dass die durchschnittliche Transaktionshöhe 580 US-Dollar umgerechnet waren. Ja, das sind auch keine Millionen oder keine Milliarden von Oligarchen, sondern das liest sich schon eher so, als dass das wirklich der Otto-Normal-Russe ist. Und das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber derjenige, der einfach sein Vermögen, weil er einen Präsidenten hat, der ihn ins Leid aktuell stürzt, versucht zu sichern. Und hier also, wie gesagt, im Schnitt 580 US-Dollar gegen das Währungspaar US-Dollar, Rubel gegen Bitcoin eben handelt. Und ja, wir sehen es, der Markt ist nicht tief genug für eine wirkliche Umgehung von Sanktionen. Es wurde sogar auch darüber gesprochen, ob die Zentralbank selber die Sanktionen, also die konfiszierten Konten, irgendwie umgehen könnte über Bitcoin. Das sind aber gewaltig andere Hausnummern hier, also die russische Zentralbank, die hält Devisen in Höhe von rund 60 Milliarden US-Dollar. Die Hälfte sollen wohl eingefroren sein, das wären 30 Milliarden US-Dollar. Und die Krypto-Marktkapitalisierung, die liegt bei 2 Milliarden US-Dollar. Also auch hier sehen wir, auch für die russische Zentralbank oder die Industrie, die Staatsindustrie, sage ich mal, da ist Bitcoin oder auch Kryptowährungen per se, die ganze Industrie, ist kein gangbarer Weg, um hier Sanktionen zu umgehen. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Ich glaube, wir müssen auch unterscheiden zwischen dem Ausgrenzen der russischen Banken von SWIFT, was ja per se keine Sanktionen sind, sondern es ist einfach ein Abschalten von SWIFT. Das heißt, die können dieses Kommunikationsprotokoll SWIFT nicht mehr nutzen, die russischen Banken, und eben die konkreten Sanktionierungen, die ja ganz konkret gegen Oligarchen und auch Parteifreunde von Herrn Putin gehen. Und diese Sanktionierungen, wenn da diese sanktionierten Personen eben versuchen, über zentrale institutionelle Angebote von Börsen zum Beispiel, eben ihre Kryptowährung auszucachen, dann finden eben diese Bans statt. Dann werden diese Konten eingefroren oder die Oligarchen oder die betroffenen Personen können ihre Kryptowährung gar nicht mehr bewegen. Bei der normalen russischen Bevölkerung ist dies aktuell einfach noch nicht der Fall, weil es auch eine solche Beauftragung gibt. Ja, also die CEOs der Börsen, die warnen sogar fast schon ihre Kunden, zieht eure Coins lieber ab auf eure privaten Wallets, weil wenn eine solche Beauftragung kommt, dann sind wir gezwungen, diese auch auszufüllen, oder auszuführen, aber aktuell gibt es die einfach noch nicht. Ja. Und insofern, sobald die sanktionierten Personen ihre Kryptowährungen versuchen zu bewegen, insbesondere auf zentrale Kryptobörsen, um möglicherweise auch auszucachen und das in Rubel oder US-Dollar zu konvertieren, dann würde es sofort geblockt werden. Und wenn sie die Währung als Zahlungsmittel benutzen, dann läuft der Empfänger natürlich auch in die Gefahr, dass er mit seinen Beständen, die er dann von den sanktionierten Personen erhält, gar nichts anfangen kann, weil eben Analytics-Firmen wie Elliptic oder Chainalysis bei jedem zentralen Dienstleister sofort anschlagen würden und sagen würden, nein, also diese Funds, die kommen von sanktionierten Personen. Heißt also, selbst wenn die sanktionierten Personen auf großen Kryptobeständen sitzen, können sie diese eigentlich nicht verwenden.
Genau, ich würde auch einen Punkt kurz dazufügen, weil im gleichen Zuge zu dem, was du vorher gesagt hast, Manuel, muss man natürlich auch genauso erwähnen, dass in der Ukraine Leute auch begonnen haben, ihre lokale Währung in Kryptowährungen zu tauschen, und zwar mit guten Absichten. Und das sind folgende. Erstens, Angst vor Absturz der eigenen Währung. Ja, das heißt, was heute 100 wert ist, ist morgen nur noch 60 wert. Die Leute haben Angst davor, versuchen das zumindest in Teilen, früher in Gold, jetzt punktuell in Bitcoin zu tauschen. Dann zweitens hat man ja gesehen, dass Infrastruktur zerstört wurde. Das heißt, ein Ukrainer war teilweise nicht mehr in der Lage, Kreditkarten oder Banken zu verwenden, und ist natürlich dann auch der Infrastruktur ausgeliefert. Noch ein weiterer Grund, Kryptowährungen zu kaufen. Damit meine ich nicht nur Bitcoin, sondern potenziell auch Stablecoins, ja, den US-Dollar-Stablecoin zum Beispiel. Und der dritte Grund ist, wenn Leute fliehen müssen, dann ist potenziell Wert nicht bewegbar. Aber mit den Kryptowährungen lässt sich auch trotz Flucht ein kleiner Teil des Geldes mittransportieren. Ja. Das heißt, das sind wiederum gute Eigenschaften, die man hier erwähnen kann, bei den Leuten, die eben in der Ukraine davon betroffen waren. Also das heißt, man kann das immer drehen und wenden, wie man will, und deswegen muss man eben bei der relativ schrillen Berichterstattung dieser Tage da aus meiner Sicht schon ein bisschen aufpassen. Ich würde gerne noch einen Punkt erwähnen, und zwar, wir haben jetzt natürlich immer aus unserer europäischen Perspektive, aus unserer deutschen Perspektive argumentiert, und das ist eben die Perspektive, von der die Sanktionen ausgehen, also hier Europa, EU, Amerika und so weiter und so fort, und da ist halt dieser Staatenbund auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite. Ich glaube, das funktioniert genau dann immer gut, sofern man Russland in der Lage ist, also wirklich international komplett zu isolieren, und sofern quasi dieser Staatenbund möglichst viele Staaten umfasst, die am gleichen Strang ziehen, sodass zum Beispiel auch eine Börse aus einem kleineren Land, ja, Südafrika oder irgendwo sowas, ja, dass die quasi eben auch diesen Sanktionsregeln unterworfen ist. Aber was passiert, wenn letztendlich sich Länder nicht so richtig auf die eine Seite schlagen wollen, sondern die stellen sich so ein bisschen in die Mitte oder sind vielleicht eher Russland nah, sodass quasi auf der anderen Seite so eine Art Staatenbund entsteht, sodass quasi Handel stattfinden kann zwischen Russland und diesem Land, zum Beispiel Kasachstan, Weißrussland, gibt aber sicherlich noch andere Länder, vielleicht auch China. Die Stellung von China ist ja noch nicht ganz klipp und klar. Und für den Fall, dass quasi die eine Schar von Staaten entstehen, mit denen Russland Geschäfte machen kann in stärkerem oder schwächerem Ausmaß, oder auch mit Staaten, die sich so ein bisschen neutral verhalten und sich gar nicht positionieren wollen, dann glaube ich, werden Kryptowährungen schon in der Tat wieder zu etwas, was man beobachten muss, weil dann natürlich grenzüberschreitende Zahlungen gemacht werden können zwischen Russland und Kasachstan oder zwischen Russland und Nordkorea oder irgendwelchen anderen Ländern. Das ist auch ein Aspekt, den man schon noch einbringen sollte. Das kommt aber darauf an, wie stark isoliert Russland ist. Und da war ja auch, ist glaube ich, sofern ich jetzt informiert bin, auch Iran ein anderes Kaliber gewesen damals, weil damals die Sanktionen ja primär von USA ausgegangen sind, aber gar nicht so sehr von Europa. Deswegen hat ja auch die deutsche Industrie, Maschinenbau und Co. versucht, irgendwelche Zahlungskanäle Richtung Iran zu finden, weil man eben nicht den Iran derart, also wirklich im Konsens isolieren wollte, wenn ich es jetzt richtig weiß, oder Alireza, im Vergleich zu dem, was jetzt gerade mit Russland passiert.
Ja, Alireza, gerne deine Einschätzung dazu.
Ja, ich stimme dir voll und ganz zu, Philipp. Wir brauchen aber gar nicht so weit fernzuschauen. Jetzt vor jüngst war ja der Präsident Bennett von Israel ja auch in Russland. Wir wissen alle, dass Israel noch eine sehr gute Beziehung zu Russland pflegt. Das hat auch mit dem Syrien-Konflikt etwas zu tun. Und das heißt, man braucht nur nicht mal, so wie ich es vorhin gesagt habe, bei so einer Dreieckszahlung nach Nordkorea zu gehen oder nach China. Man kann, wie gesagt, die Türkei, die ist da auch noch sehr neutral, Israel ist neutral, man kann dort Gelder hin transferieren aus Russland und dann von dort aus nach Deutschland. Da würde keine deutsche Bank auf die Idee kommen, die Zahlung aus Israel auf die Herkunft hin zu überprüfen. Die Zahlung wird angenommen. Und es gibt tatsächlich viele, viele Geschäftsleute aus Russland, die entweder in Israel oder in Zypern oder in anderen Staaten ihre Geschäfte haben. Und genau über diese Entitäten und über diese Konten werden sie ihre Zahlungen durchführen. Und von daher, wie ich ausgangs gesagt habe, der Vorwand, dass man mit Kryptowährungen wie Bitcoin Sanktionen umgeht, ist meines Erachtens Nonsens.
Insbesondere ja auch, weil es viel einfacher nachvollziehbar ist, ne? Also wie du gerade schon gesagt hast, die Banken würden im Zweifel nicht nachvollziehen, wo denn das Geld, was jetzt aus Israel kommt, wirklich herkommt, sondern ja, würden die Zahlung akzeptieren. Wohingegen die Analytics-Firmen auf der Blockchain, die machen genau diese Checks. Also es gibt so Scoring-Werte und dann wird also geguckt, naja, vor wie vielen Transaktionen ist denn letztlich eine Adresse involviert gewesen, die sanktioniert war oder die eben einer sanktionierten Person gehört oder zugehörig ist. Und wenn diese Anzahl von Blöcken oder Anzahl von Transaktionen, besser gesagt, nicht besonders hoch ist, dann wird da eine rote Flagge angehen. Und dann heißt es, nee, wir dürfen diese Transaktion nicht akzeptieren. Also ich stimme dir da voll zu.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, Manuel, so in Richtung, was du gesagt hast, Philipp. Es reicht ja nicht aus, Bitcoin oder ein Stablecoin von einer Wallet zur nächsten Wallet zu transferieren. Man muss ja dann noch den Tausch in Fiat machen. Das macht man dann in der Regel entweder mit einem Zahlungsdienstleister oder mit einer Bank. Und man muss sich ganz klar vor Augen halten, eine Kryptowährung ist und bleibt ein Asset, mit wo man erhöhte Sorgfaltspflichten als Institut anlegen muss. Das heißt, wenn man eine Zahlung ja in Fiat umtauschen muss und man weiß, der Hintergrund ist eine Kryptotransaktion, dann hat man automatisch als Bank, als Zahlungsdienstleister schon mal erhöhte Sorgfaltspflichten, die man ja anwenden muss. Wenn man dann noch herausfindet, dass die Transaktion nicht nur Krypto als Hintergrund hat, sondern sogar aus Russland stammt, dann kriegt man eine solche Kryptowährungstransaktion überhaupt nicht mehr in Fiat umgetauscht. Das macht keine Bank. Ja? Deshalb ist es wirklich extrem schwierig, in Krypto zu tauschen und dann in Fiat umzutauschen in Europa. Das kriegt man meines Erachtens so gar nicht hin.
Wir hatten jetzt vor allem eben die, mal beleuchtet eben die ja Oligarchen und dann eben auch die einfacheren Leute, sage ich jetzt einfach mal. Wie schaut's denn bei Unternehmen aus, die Handel betreiben?
Oh, das ist eine spannende Thematik. Darf ich da gleich was dazu sagen?
Gerne, ja.
Und zwar, also faktisch sind Unternehmen ja gar nicht in der Lage, mit Kryptowährungen umzugehen. Also wenn man sich, also heute haben wir ja von dem Weißen Haus in Amerika also wirklich Zahlen gesehen, und zwar gleich im ersten Absatz, das war schon bemerkenswert, 40 Millionen erwachsene Amerikaner besitzen Kryptowährungen, insbesondere Bitcoin und Ethereum, 40 Millionen, das sind 16% der erwachsenen Bevölkerung. Das ist schon imposant. Also das hat mich selbst überrascht. Das sagt das Weiße Haus. Also das heißt, da werden auch keine Zahlen irgendwie künstlich runtergespielt, sondern 40 Millionen, das ist quasi so viel wie halb Deutschland. Das ist schon bemerkenswert, ja. Und vor dem Hintergrund ist es, glaube ich, sehr spannend, das zu vergleichen mit der Anzahl der Unternehmen, die Kryptowährungen besitzen oder mit Kryptowährungen umgehen. das würde ich mal relativ frech auf nahe 0% ansetzen, die Wahrscheinlichkeit. Also es gibt sicherlich hunderttausende Unternehmen in Amerika. Ich glaube, in Europa sind es so 300.000, 400.000 Unternehmen, wenn es mich nicht ganz täuscht. Das heißt, es werden in Amerika auch so viele sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unternehmen mit Kryptowährungen umgehen kann, ist ungefähr ganz nah bei 0%. Warum? Weil Kryptowährungen letztendlich ein Phänomen ist, historisch gewachsen für Privatpersonen, Individuen und Unternehmen aufgrund der Einbettung in die Zahlungssysteme mit IBAN-Konten, aber auch aufgrund der Regulatorik, auch aufgrund von Managementstrukturen, Lerneffekten, Education und so weiter, das Thema Krypto bei Unternehmen mit ein paar Ausnahmen natürlich noch keinen Fuß gefasst hat. Und da wird Russland ehrlich gesagt auch keine Ausnahme sein.
Wie siehst du das, Manuel?
Würde ich voll zustimmen. Also insbesondere dieser Infrastrukturgedanke, der einfach fehlt bei den Unternehmen, wird sicherlich Unternehmen davon abhalten, jetzt auf die Schnelle eben Kryptowährungen als Alternative nutzen zu können. Der nächste Punkt ist dann natürlich auch, naja, sie müssten sich diese erstmal kaufen und dann müssen sie Abnehmer für diese Währung finden. Und das darf man auch nicht vergessen. Wir befinden uns immer noch in einer Ökonomie, die als Rechnungseinheit nicht den Bitcoin hat, sondern den Euro. Das heißt, klar, man kann dann bilateral Geschäfte vereinbaren, dass man sagt, komm, lass uns doch in Bitcoin abwickeln und du kümmerst dich dann einfach darum, dass du dir diesen Bitcoin dann wieder auscashst in deine lokale Währung oder in Dollar. Das mag in gewissen Bereichen funktionieren, wenn man ganz besonders gute Geschäftsbeziehungen hat und der Empfänger dieser Zahlung auch tech-affin ist und sich das zutraut. Aber da verringert sich wahrscheinlich nochmal die Wahrscheinlichkeit und die Anzahl der Unternehmen, die das wirklich können. Heißt, es ist nicht nur das einzelne Unternehmen, was eben bereit sein muss, einmal inhaltlich, aber auch technisch, sich die Kryptowährung zu kaufen und als Zahlungsmittel zu nutzen und verwahren können muss, sondern eben auch der Empfänger.
Genau, und an dem, da kann ich noch was hinzufügen. Ich wurde kürzlich gefragt, ob das wahrscheinlich ist, dass man, dass Putin die gesamte russische Währung jetzt auf Kryptowährungsinfrastruktur umstellt. Also das ist aus meiner Sicht also wirklich völlig ausgeschlossen. Ja, das sind ja ganz normale Unternehmen, das sind ja keine Hightech-Konzerne. Das ist vielleicht ein Mittelständler aus Moskau, der produziert Zahnräder oder sowas. Ja, der ist nicht in der Lage, Bitcoins zu verwahren. Und wir dürfen uns ja auch nicht, wir dürfen auch nicht vergessen, dass vor einigen Jahren, also wirklich fast im Wochenrhythmus, News produziert wurden, dass irgendwo irgendwelche Hackerangriffe stattgefunden hatten auf Kryptobörsen und so weiter und so fort. Warum war das so? Weil letztendlich dort Kryptowährungen, Bitcoin und Co. unsicher verwahrt wurden, schlechtes Management, schlechte Software, teilweise betrügerische Absichten, teilweise auch Startups, die einfach teilweise so ein bisschen überfordert waren, Mt. Gox und so weiter, kennt man alles. Inzwischen ist es zurückgegangen, weil es sich verbessert hat und institutionalisiert hat, aber der Grund war letztendlich schlecht gebaute Infrastruktur der frühen Jahre. Wenn ich jetzt den Maschinenbauer, der Zahnräder produziert in Moskau, bitte, dass er ab jetzt die Rechnungen in Bitcoin notieren soll und er hat ein Wallet und so weiter und so fort, das wird nicht funktionieren. Da kommen sofort Hacker und legen den lahm, nehmen ihm die Bitcoins weg und so weiter und so fort. Und deswegen macht diese These, dass jetzt quasi die Wirtschaft umgestellt wird auf Bitcoin, die macht aus meiner Sicht also am allerwenigsten Sinn.
Ja, vielleicht kann ich gerade noch ergänzen, was die wenigsten nur wissen. In Russland ist ja die Zahlung oder Kryptowährungen sind ja eigentlich verboten. Ja, das ist Kryptowährungen waren in der russischen Gesellschaft noch nie so richtig angekommen. Es gibt natürlich ein paar Exoten, die in Russland genauso wie auch Exoten in der Türkei sehr viel mit Kryptowährungen machen, aber insbesondere, weil sie halt versuchen, aus dieser Inflation da rauszukommen. Aber insbesondere Unternehmen, russische Unternehmen, wenn man die fragt, also ich habe ja mit russischen Unternehmen zu tun und ich die frage, warum macht ihr das nicht mit Krypto, dann kriege ich als Antwort, das ist doch verboten in Russland, ja. Deshalb glaube ich auch nicht, dass da irgendwie ein Umdenken in Russland jetzt stattfinden wird, dass man jetzt anfangen würde, bald in Kryptowährungen zu bezahlen. Und was man auch nicht vergessen darf, Kryptowährungen als Zahlungsmittel zu nutzen oder allein schon auf die Bilanz aufzunehmen beim Unternehmen. Also hat aus verschiedenen sonstigen Gesichtspunkten wie Besteuerung, Bilanzierung, und auch andere Themen extreme Komplexitäten, die Unternehmen davon abschrecken. Ja, also ich kenne ein einziges Unternehmen in Deutschland, in Berlin, das zahlt seine Freelancer in Bitcoin, weil die Freelancer wiederum auch im Ausland sitzen und die aber sehr Blockchain-affin sind. Das sind Freelancer, die im Bereich Blockchain aktiv sind, aber das ist die einzige Ausnahme, die mir so einfällt. Und wenn man es allerdings in Russland ordentlich machen wollte, man könnte Telegram nehmen. Telegram war ja kurz davor gewesen, die eigene Kryptowährung auch zu emittieren. Das lief auch ganz gut. Und dann gab es ja einen riesen globalen Aufschrei und auch Warnungen, genauso wie man es damals bei Facebook, Diem und so weiter gehört hat, Libra. Und dann hat Telegram dieses Projekt eingestellt. Aber theoretisch und technisch gesehen könnte Telegram von heute auf morgen über die Telegram-Kanäle auch eine Kryptowährung etablieren und als Zahlungsmittel für den russischen Otto-Normalverbraucher einführen.
Philipp, lass uns mal das Gedankenspiel fortsetzen. Oder Manuel, du hast dich jetzt gerade so schön unmuted, wie ich gesehen habe. Was würde es denn bedeuten, wenn Telegram so einen Schritt durchziehen würde aus deiner Sicht?
Also ich habe zwei konkrete Gedanken dazu. Einmal, dass die App Signal, die hat ja eben eine Kryptowährung jetzt schon live, die funktioniert auch schon. Der Token, der kann gekauft werden auf Börsen und dann auf das Wallet in der Signal-App transferiert werden. Also das müsste man eigentlich mal jetzt tracken. Das wäre ja ganz spannend, ob die Nutzung da auch gerade in Russland irgendwie hochgeht. Allerdings, und das ist mein zweiter Gedanke dazu, gibt's ja eigentlich insbesondere dadurch, dass Russland ja auch ein alternatives Messaging-System, ein nationales Messaging-System hat für die russischen Banken, eigentlich keine Notwendigkeit, dass die Bürger an sich auf ein alternatives Bezahlmedium umsteigen müssen, denn die sollten ja weiterhin eben von Bürger zu Bürger, aber auch von Bürger zu Unternehmen ihr Geld transferieren können. Die sind ja nicht abhängig von SWIFT, insofern als dass die Zahlungen intern innerhalb von Russland abgewickelt werden. Das sind zwei Gedanken, die mir durch den Kopf gingen. Aber klar, so eine Kryptowährung, die über Messaging-Dienste abgewickelt werden kann, kann natürlich auch ein einfacher Use Case sein, um internationale Zahlungen tätigen zu können.
Ich finde das ein ganz spannendes Szenario, muss ich schon sagen. Aber da muss man auch sagen, wäre das wirklich schlimm, weil Russland hat 140 Millionen Menschen, das sind ja nicht alle kleine Putins, sondern das sind Leute, die wollen auch in Frieden einfach ihre Familie aufziehen und einfach in Ruhe gelassen werden. Das sind jetzt wirklich nicht immer die Leute, die wir jetzt in der Putins Anhängerschaft sehen. Dass sich dann dort so eine Art alternative Zahlungsinfrastruktur, also ganz normaler Zahlungsverkehr, herausbilden könnte. Warum nicht? Aber wir sind ja eigentlich gestartet und deswegen, ich glaube, das darf man das Thema nicht außer Acht lassen von dem, was technologisch möglich ist. Wir sind ja gestartet mit der Frage Sanktionen. Und zwar, genau wie der Alireza das gesagt hat, die Sanktionen müssen ja nicht 140 Millionen Russen treffen und deren tagtägliches Leben und Brot und Butter, sondern es geht ja darum, die Führungsklicke letztendlich zu identifizieren und lahmzulegen. Und deswegen glaube ich, muss das ehrlich gesagt gar nicht schlecht sein, wenn so eine Art Zahlungsnetzwerk für die Bevölkerung entstehen würde mit all seinen Konsequenzen. Das heißt ja nur lange nicht, dass der Oligarch da seine 20 Milliarden dort bewegt, würde ich mal sagen. Ich habe heute gelesen, dass Europa auch Probleme hat, das Eigentum von Oligarchen zu identifizieren, weil das eben verschachtelt ist in zahlreichen Firmen, Treuhandverhältnissen, alles Mögliche, sodass quasi gar nicht so einfach festgestellt werden kann, was besitzt denn der Oligarch eigentlich in Italien oder in Deutschland und die Yacht und so weiter und so fort. Wem gehört die eigentlich? Gehört die wirklich dem Oligarch oder sind da komplizierte Strukturen dazwischen geschaltet, die sich tolle Rechtsanwälte ausgedacht haben? Ich glaube, solche Sachen sind mindestens genauso diskutierenswert in den Medien als quasi die, wie gesagt, vorher schon zitierte schrille Attacke auf die Kryptowährungen. Da gibt es quasi schon Probleme, wo bei anderen Bereichen sehr viel mehr im Argen liegt.
Alireza, wie scharf ist dieses SWIFT-Messer, dieser Ausschluss von Russland vor dem Hintergrund, auch jetzt mit den Erfahrungen, die man in Iran sammeln konnte über die letzten Jahre?
Ja, man hat es vielleicht schon bei mir anfangs rausgehört. Ich bin kein großer Fan von dieser SWIFT-Abkopplung. Also SWIFT ist ja ein belgisches Unternehmen, ein Telekommunikationsanbieter, was für die Telekommunikation für eine Cross-Border-Zahlung verantwortlich ist. Und das hat eigentlich mit Sanktionen, so wie du das, Manuel, gesagt hast, gar nichts zu tun. Man kann es mal vergleichen mit einer Metapher. Viele sagen ja, wir haben Angst, dass die Russen jetzt die Atombombe nutzen und dann zuschlagen. Warum haben wir Angst? Weil die dann die Russen nicht mehr unterscheiden würden zwischen Kombattanten und Zivilisten. Die würden dann einfach alles platt machen, ja. Und nichts anderes ist es mit SWIFT. Der Abschluss von SWIFT ist wie eine finanzielle Atombombe für den internationalen Zahlungsaustausch der Russen, weil sie dann auf einen Schlag nichts mehr machen können und man trifft damit auch Unbeteiligte, ja. Und deshalb aus meiner Sicht ist es kein richtiger Weg. Man sollte ganz sauber sich die Sanktionen anschauen und ganz sauber den Sanktionslistencheck machen, um dann zu entscheiden, ob man mit der Person oder mit dem Unternehmen da Geschäfte machen möchte und da jetzt nicht alle über einen Haufen scheren. Und das ist leider der falsche Ansatz. Und man sieht es ja, wie gesagt, auch mit dem Iran. Viele Personen waren ja schon im Iran und haben dort Urlaub gemacht oder auf Geschäftsreise. Und man sieht, wenn man dort ankommt, das bringt ja überhaupt nicht zum SWIFT-Abschluss. Es trifft wirklich die falschen Leute, es trifft die Touristen, es trifft die Leute, die dort hingehen, der ganz normale Otto-Normalverbraucher, aber auch derjenige, der zum Beispiel importiert, also derjenige, der Medikamente, humanitäre Güter importiert ins Land, der kann dann seine Zahlung gar nicht mehr durchführen. Und das ist eigentlich ein Unding, weil humanitäre Güter werden nie sanktioniert. Also die darf man gar nicht sanktionieren. So, das heißt, wenn man mit einer SWIFT-Abkopplung dadurch indirekt diese Importeure von der Zahlung abbringt, dann können sie nicht zahlen und dann können sie nicht importieren. Sie hätten zum Beispiel die Möglichkeit, bei Siemens oder bei einem anderen deutschen Unternehmen zum Beispiel jetzt eine Anlage oder etwas zu kaufen, was jetzt wirklich vielleicht im Bereich Medizin, Hospital eingesetzt wird, aber sie können nicht bezahlen und deshalb können sie auch dieses Gut nie importieren. Und das ist natürlich der riesen Nachteil einer solchen SWIFT-Abkopplung und meines Erachtens ist es der falsche Ansatz.
Aber da gibt es ja auch die Gegenmeinung, die ich ehrlich gesagt schon auch akzeptabel finde, nämlich, dass man versucht, über so eine Maßnahme den Druck in der Gesellschaft zu erhöhen, damit die Unzufriedenheit mit dem Regime und insbesondere mit Putin steigt, bis es dann vielleicht kalkuliert zu Demonstrationen und so weiter und so fort kommt. Also das kann ich schon irgendwo nachvollziehen, dass man das versucht.
Aber dann wäre meine Gegenfrage an dich, Philipp. Ich habe ja auch humanitäres Völkerrecht studiert und habe auch dazu meinen Abschluss gemacht und war da lange Zeit aktiv und habe mir internationale Konflikte angeschaut. Und wenn Personen sagen, Terrorismus ist per Definition etwas, wo man auf die Bevölkerung zugeht und versucht, die Bevölkerung aufzustacheln und gegen die eigene Regierung aufzustacheln, entweder indem man die Bevölkerung einschüchtert, Angst verbreitet durch Terrorismus und dann versucht die Bevölkerung gegen die eigene Regierung aufzustacheln. Was ist dann jetzt SWIFT, so wie du sagst? Du sagst, dadurch will man versuchen, dass die eigene Bevölkerung in Russland dann merkt, es hat uns getroffen und dann fangen die an zu demonstrieren und gehen gegen die eigene Regierung vor. Das ist meines Erachtens eine Art von finanzieller Terrorismus. Das heißt Terrorismus auf finanzieller Ebene und das sollten wir nicht machen. Damit lassen wir uns auf ein Niveau herab und sind kein Stück besser als andere, manche sagen Partisanen, manche sagen Terroristen, die dann auf Unbeteiligte draufgehen und sagen, ja, ihr müsst was gegen eure Regierung machen. Ich finde das nicht gut.
Also ich würde sagen, es ist definitiv, also auch wenn es ja nicht wirklich so in den Mund genommen wird, aber es ist definitiv eine Art der Kriegsführung. Natürlich keine mit Waffengewalt, aber natürlich ist in dem Fall eine Sanktion eine Art der Kriegsführung mit eben anderen Mitteln. Die Frage ist natürlich, was sind die Alternativen? Da würde ich jetzt auch mal ganz bewusst in die Runde stellen. Was wären denn, oder gibt es eurer Ansicht nach überhaupt Alternativen, scharfe Schwerter, die man benutzen könnte als Alternative beispielsweise zum SWIFT-Ausschluss, die gezielter die Personen treffen, die Kreise treffen, die man treffen möchte, ohne da die Bevölkerung leiden zu lassen in Russland jetzt speziell?
Also mein Bauchgefühl ist, dass da auch der Ali Risa der Experte ist, ehrlich gesagt. Also bei mir ist meine Domäne ist Blockchain Bitcoin. Das versuche ich zu beherrschen. Wenn ich diese Domäne verlasse, muss ich sagen, dass andere Leute da wahrscheinlich mehr Ahnungen haben, wie man bestimmt, welche Sanktionen man exakt quasi, also wirklich nadelstichartig machen kann. Ali Risa, ich glaube, das musst du beantworten.
Ja, ich bin jetzt auch kein Staatsmann oder Politiker, aber man kann ja sich mal so ein bisschen umschauen, wie es die anderen machen. Ich bin grundsätzlich kein großer Fan von der US-Regierung, aber das, was sie jetzt durchgezogen haben, mit einem geraden Cut zu sagen, wir beziehen kein Gas mehr, kein Erdöl, also keine Lieferung mehr aus Russland, das wäre ein erster Schritt. Also wenn man das machen will, dann macht man es konsequent. Natürlich hat das für uns enorme Nachteile, weil wir aber auch abhängig sind. Aber wenn man das konsequent machen will und da jetzt nicht subjektiv entscheidet, was einem selbst für das eigene Geschäft das bringt, dann muss man da ansetzen. Da trifft man die russische Regierung direkt, und zwar genau diejenigen, die Oligarchen, die da auch Umsätze machen, ja, wirklich das Geschäft direkt kappen, ja. Und ansonsten natürlich auch größere sonstige Projekte, die wir jetzt gar nicht so auf dem Radar haben. Jeder redet von Nord Stream und solchen Sachen, aber es gibt auch andere größere Projekte, wo viele große Banken involviert sind in einem Konsortium mit russischen Banken, die gemeinsam finanziert werden. Wenn man da einfach mal einen harten Cut macht und sagt, wir machen gar nichts mehr, dann würde man, glaube ich, da schon viel bewirken. Und zwar mehr als mit einem SWIFT-Ausschluss oder SWIFT-Abkapselung.
Also ich glaube, ich stimme dem zu. Es gab jetzt ja auch Berichte, wonach bestimmte Firmen wie zum Beispiel Pepsi und war eine ganze Wolke von Logos, die dann gesagt haben, sie ziehen sich aus dem russischen Markt zurück. Das ist schon bemerkenswert, wie schnell das ging, innerhalb von 10 Tagen quasi den kompletten Rückzug aus so einem Markt anzuordnen für Dutzende von Firmen. Das geht, glaube ich, in die Richtung, die der Ali Risa gesagt hat. Und vielleicht zu dem, was du auch gesagt hast, Ali Risa, das sehe ich auch so. Richtig konsequent wäre es eigentlich, drüber nachzudenken, möglichst schnell, am besten sofort, auch wenn es unangenehm wird, vielleicht auch unmöglich ist, die Energielieferungen aus Russland zu stoppen und damit eben auch die Überweisungen. Ich habe gelesen, dass Tag für Tag 200 Millionen Euro von Deutschland nach USA fließen, um letztendlich das Gas und das Öl zu bezahlen. 200 Millionen pro Tag, das ist quasi ungefähr 1 Milliarde in der Woche. Und das Geld landet ja eben gerade nicht bei der Bevölkerung, sondern bei dem Staatsoberhaupt, bei den Oligarchen, bei den Industriellen, bei den Ölfirmen, bei dem korrupten Apparat und so weiter und so fort. Das heißt, Tag für Tag 200 Millionen in diese Richtung ist wahrscheinlich tatsächlich zu viel. Aber klar, da hat natürlich die Politik eine gewisse Schwierigkeit, das sofort durchzusetzen, weil wenn man das machen würde, was würde das heißen? Der Ölpreis und auch der Gaspreis, wir sehen es ja bei dem Diesel, der geht sofort, also nochmal deutlich nach oben. Ja, wir sind jetzt gerade bei 2,40 Euro, wo wir das gerade aufnehmen. Der geht dann noch deutlich nach oben. Dann kommen sofort Ängste, dass die Leute im Frühling noch frieren müssen. Dann müsste man wahrscheinlich den Verkehr einschränken, um den Konsum von Öl runterzubringen. Dann würde die Wirtschaft runterleiten, weil das Öl und Gas und so weiter teuer wird. Und zwar, also da entstehen ganz harte Einschnitte auf die kurze Frist. Aber genau wie du sagst, Ali Risa, das wäre eigentlich konsequent, weil wir eben tagtäglich Putin und sein Regime finanzieren mit 200 Millionen pro Tag.
Ja, Christian Lindner hat ja deswegen auch unter anderem dann von den erneuerbaren Energien als Friedensenergien dann gesprochen. Ich würde jetzt mal ganz unelegant die Brücke wieder zurückschlagen zu Krypto und Bitcoin, also so dem Ausgangspunkt. Und zwar, es gibt ja auch Leute, die Kryptowährung als Friedensgeld bezeichnen, unter anderem eben der Mitgründer von Kraken, Jesse Powell, der das unter anderem in einem Tweet eben als Friedensgeld und Geld des Volkes bezeichnete und sich da auch nochmal versichert hat, also dass man jetzt auf den Otto Normalverbraucher bezogen natürlich sich keine Sorgen machen muss, dass da irgendwas eingefroren wird. Also ist auch nochmal festgehalten, dass da eben die Börsen da, wie ihr es gesagt habt, den Regulierungen oder diesen Sanktionsbeschlüssen unterstehen im Grunde. Was ich aber auch interessant finde, und da gehen wir mal Richtung Ukraine noch zum Schluss. Es gab einen Softwareentwickler, der auf Twitter seinen Followern den Aufruf mitgegeben hat, Kryptospenden im Rahmen der Hashtag UnchainUkraine-Kampagne zukommen zu lassen. Und selbst die ukrainische Regierung selber hat dazu aufgerufen, ihr eben Kryptogeld zu spenden oder zukommen zu lassen. Und insgesamt sollen jetzt, also genau will ich mich jetzt nicht festnageln, aber das ist so ziemlich der aktuellste Stand, über diverse Initiativen darüber eben ungefähr 30 Millionen US-Dollar in Krypto an die Ukraine geflossen sein. Da wären wir jetzt sozusagen wieder bei diesem Begriff, wenn man ihn denn wählen möchte, Friedensgeld, beziehungsweise in dem Fall wird er ja dann auch für den guten Zweck benutzt. Die Frage jetzt in die Runde, also warum eben? Einerseits ist da Krypto das Mittel der Wahl und wie wird sich das eurer Meinung nach weiterentwickeln?
Ich weiß gar nicht, ob man in dem Prozess, also ich finde es wahnsinnig spannend, was da passiert ist, aber ich weiß gar nicht, ob man da noch von Friedenswährung oder Friedensgeld sprechen kann, weil de facto, also es gab ja unterschiedliche Spendenaufrufe, einmal eben auch von der Regierung, die ihre Public Adressen gepostet hat, auch als QR-Code. Das heißt, man konnte hier jetzt wirklich aus Deutschland, wenn man wollte, letztlich diesen Krieg unterstützen. Ja, das heißt, also man hat eine Seite im Krieg unterstützt. Und was offengelegt wurde auch, dass da wirklich auch Waffen von gekauft wurden. Dann gab es noch eine DAO, die letztlich auch Gelder eingesammelt hat. Und du hattest es auch gerade gesagt, Sebastian, unter diesem, ich weiß nicht mehr genau, wie sie sich genannt haben, irgendwie Free the Nation oder irgendwas, eben auch Gelder eingesammelt haben, die also ganz konkret ins Militär geflossen sind. Ja. Und also ich finde das schon beeindruckend und bemerkenswert. Klar, die Technologie ermöglicht es praktisch ein direktes Crowdfunding ganz effizient durchzuführen, dadurch, dass man keinen Intermediär mehr dazwischen hat, sondern man stellt praktisch einfach seine Adresse ins Internet und sagt, überweist uns, wenn ihr glaubt, dass wir hier in dem Konflikt die Betroffenen sind und wir wollen uns also mit eurem Geld praktisch aufrüsten. Es ist, glaube ich, ethisch eine ganz schwierige Frage. Will man das machen? Will man da einen Krieg mitfinanzieren? Solche Möglichkeiten gab es eigentlich noch nie, vor diesem Konflikt. Es gab zwar immer so Kriegsanleihen, die an die eigene Bevölkerung verkauft wurden, aber nun können also auch Ausländer sozusagen direkt Kriegsfinanzierer spielen und werden. Also ich finde das eine beeindruckende Entwicklung auf jeden Fall. Ob das gut oder schlecht ist, das will ich gar nicht beurteilen.
Ali Reiser?
Ja, was wir hier sehen, ist halt wieder der Fakt, dass man hier keine Intermediäre hat. Also bei einem normalen Spender hat man irgendwelche Initiativen, die dann die Spenden einsammeln. Viele trauen sich da gar nicht zu spenden, weil die nicht wissen, wie viel von meiner Spende kommt an, wie viel von meinem Geld kommt an. Und hier hat man halt eine Möglichkeit, direkt zu spenden. Da hat man einen Intermediär raus. Diejenigen, die mit Krypto affin sind, die machen das direkt. Man hat ja auch NFTs gesehen, die an die Adressen geschickt wurden. Ist auch ganz spannend. Und deshalb denke ich, ist das jetzt auch ganz populär momentan, ja. Ich würde aber nicht so weit gehen, das als Friedenswährung zu bezeichnen, also weder als Friedens- noch als Kriegswährung. Ich würde das eher nüchtern sehen und tatsächlich zu sagen, das ist halt ein Medium, wo man halt jetzt hier verschiedene Vermögenswerte transferieren kann, ohne Intermediäre, und es funktioniert sehr gut, das funktioniert 24/7, die Kosten sind relativ gering, es geht sehr schnell, und der Spender oder derjenige, der das die Zahlung macht, der hat es selbst in der Hand.
Genau, vielleicht auch noch ein Aspekt von meiner Seite. Also das ist, ich wie der Manuel das sagt, mit einer moralischen Wertung muss man da aufpassen, weil das eben auch ganz neu ist. Sowas gab es in dieser Größenordnung noch nie. Aber technisch gesehen ist es bemerkenswert und auch faszinierend, dass quasi ein Ad-Hoc-Crowdfunding möglich ist, wo das Geld jetzt losgeschickt wird. Innerhalb von einer Stunde ist es am Ziel angekommen. Wohingegen mit tradierten Hilfsorganisationen die Hilfestellung teilweise Wochen oder Monate dauert, bis das tatsächlich vor Ort ankommt. Und mit den Kryptowährungen ist es möglich, dass quasi in near real time das Geld vor Ort ankommt, und zwar crowd-gesourced von der ganzen Welt. Es können Leute sein aus Südafrika, aus Japan, Südkorea, Deutschland, Amerika, Kanada. Und du weißt ja auch nicht, wo die Leute sitzen. Die sitzen entweder in ihrem Dorf irgendwo in der Prärie oder die sitzen in einem Hochhaus oder im Keller oder auf Strand. Also es ist faszinierend, dass auf dem Kanal, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, Sebastian, 45 Millionen US-Dollar zusammengekommen sind. Das meiste übrigens Ethereum, ungefähr die Hälfte, dann sehr viel Bitcoin, dann Tether auf dem Ethereum-Netzwerk, Tether auf dem Tron-Netzwerk, dann auch noch Polkadot und wie gesagt der einzelne CryptoPunk, der noch transferiert wurde. Und es ist technisch faszinierend, es ist bemerkenswert, es ist schwierig, das zu bewerten, weil es sowas noch nie gab, das ist alles ganz neu. Und es ist schon interessant, dass letztendlich eben auch Hilfsorganisationen in die Stellung eines Intermediärs kommen und sich auch erklären müssen, weil, wie der Alireza sagt, es werden 100 Euro gespendet, vielleicht kommen nur 60 an, weil die Struktur mit all ihren Ineffizienzen und Paperwork, Administration und so weiter 40% verschlingt oder teilweise auch nur 30%. Ich glaube, was wir hier sehen, ist der Beginn von etwas ganz Neuem, nämlich kryptobasierte Crowdfunding-Mechanismen, wo quasi der Transfer des Crowdfunding schon ganz gut funktioniert und die Mittelverteilung noch nicht kontrolliert ist und noch nicht so richtig gut funktioniert. Ich habe jetzt gerade mal so kurz drüber nachgedacht, aber müsste man noch weitaus tiefer drüber nachdenken, ob quasi das Gegenstück zu dem erfolgreichen Crypto-Funding auf der Empfängerseite so eine Art DAO-Struktur wäre, die das Geld genau dann weiterreicht, wenn in irgendeiner Weise ein Konsens von einer Gruppierung von Leuten erfolgt, um quasi genauso schlank, wie das Geld eingesammelt wird, das Geld weiterzureichen, wenn bestimmte Proposals oder sowas gemacht werden, wo dann im Sinne von so einem Art Multisig-DAO-Verfahren die Gelder weitergereicht werden, wenn bestimmte Kriterien eingehalten werden. Das wäre letztendlich das saubere Gegenstück zum schon erfolgreichen Eingang des Geldes. Gibt's aber noch nicht, meines Erachtens.
Manuel, weißt du da mehr?
Nee, ich weiß dazu auch nicht, aber ich finde die Idee super, weil de facto war es ja jetzt, glaube ich, so, man hat das Geld eingesammelt und dann wurde es halt für unterschiedliche Zwecke benutzt. Der ukrainische Staat hat das Geld liquidiert und dann also unter anderem Waffen davon gekauft, aber sicherlich auch humanitäre Hilfe geleistet. Und man könnte ja dann auch als Spender möglicherweise die Wahl haben, für was man da jetzt letztlich spendet. Gut, kann man natürlich auch anders lösen mit unterschiedlichen Adressen, auf die man spendet. Aber ja, die Technologie ermöglicht also eine stärkere Automatisierung und eine sehr viel stärkere Transparenz, die wir einfach aktuell nicht haben.
Ich würde jetzt, weil wir langsam zum Ende kommen, noch mal eine Frage stellen. Und als jemand, der jetzt nicht so viel Expertise auf dem, also bei weitem nicht so viel Expertise auf dem Gebiet hat, wie ihr jetzt zum Beispiel, würde mich aber trotzdem mal interessieren, wie würde die Situation ausschauen, wenn Russland jetzt eine eigene digitale Zentralbankwährung hätte? Also China hat ja eine. Würde das in irgendeiner Hinsicht einen Unterschied machen in der aktuellen Situation, was Optionen angeht, was Sanktionen angeht?
Also ich glaube, das könnte man vergleichen wie mit der Telegram-Diskussion vorher, dass quasi so ein eigenes Zahlungsnetzwerk entsteht. Ob das jetzt privat betrieben ist oder durch eine Zentralbank, gibt es natürlich schon Unterschiede. Ganz klar, da ist der Manuel der Experte. Aber so vom Mechanismus für den Endverbraucher mit einer App, wo Geld ein- oder ausgeht, ist es wahrscheinlich ähnlich wie mit dem Telegram-Modus. Man muss aber dazu sagen, dass die Entwicklung einer CBDC nicht über Nacht geschieht. Das haben wir auch in China gesehen. China war, soweit ich das weiß, 8 Jahre damit beschäftigt. Jetzt haben die eben schon 2014 begonnen, sodass sie jetzt eben auch schon fertig sind, sodass das System so langsam erfolgreich in Betrieb gehen konnte. Das heißt, selbst wenn Russland jetzt ganz schnell beginnt, sowas zu implementieren, wird es immer noch Jahre brauchen, bis so eine Infrastruktur steht. Deswegen glaube ich, ist es durchaus auch nochmal erwähnenswert, dass man hier China ganz besonders beobachten sollte, weil China hat seine Infrastruktur mit dem digitalen Yuan jetzt mehr oder weniger live geschaltet. Es wurden Transaktionen gemacht mit Dutzenden von Millionen Menschen, um das System quasi zu testen. China hat über 1 Milliarde Bürger, auf so eine Größenordnung ist es ausgelegt. Man kann auch mutmaßen, dass es ausgelegt ist für weitaus mehr Leute, für den Fall, dass eben der digitale Yuan auch in Afrika oder in anderen Ländern potenziell eingesetzt werden könnte, Konjunktiv, weil das nirgendwo so steht, das sind jetzt Vermutungen. Und insofern könnte natürlich China sehr unkompliziert die russische Bevölkerung einbinden. Also das sind ganz extreme Mutmaßungen, sowas steht nirgendwo in irgendeinem Dokument im Internet. Aber ich glaube, es ist ganz interessant, einfach darauf hinzuweisen, dass man genau darauf achten muss, wie sich China in diesem Konflikt stellt, weil dadurch eine eigene Währungsinfrastruktur für Russland geschaffen werden kann, wenn Russland quasi unter die chinesische Infrastruktur schlüpfen dürfte. Aber wie gesagt, also das ist wirklich mit einer ganz geringen Wahrscheinlichkeit versehen. Alles Mutmaßungen, es gibt keine Berichte, keine Spekulation, gar nichts, sondern es sind nur Überlegungen, wenn dann, die dazu führen sollen, dass man einfach die Stellung von China ganz genau beobachten muss.
Da noch irgendwelche Gedanken dazu, Alireza?
Ja, ich wollte eigentlich nur ganz kurz ergänzen zu dir, Philipp. Ich sehe das wie du auch. Ich vermute, so ein russischer CBDC würde nicht viel bringen. Man kann ja auch über die Sanktionen die russische Zentralbank sanktionieren. Also die Frage ist, was bringt denn so ein russischer CBDC? Für den nationalen Zahlungsverkehr sehr wahrscheinlich gar nichts, weil da kann man immer noch mit Rubel zahlen. Es würde, glaube ich, auch nichts bringen, um die Währung zu stabilisieren, weil der russische CBDC würde ja auf den Rubel aufgesetzt werden, selbstverständlich. Und für den internationalen Zahlungsverkehr würde es, glaube ich, auch jetzt keine Erleichterung bringen. Da kann man dann auch einen US Tether nehmen oder einen sonstigen Stablecoin, der ja die Vorteile gibt, die man bräuchte für eine grenzüberschreitende Zahlung.
Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass man natürlich auch für eine Transaktion einen Gegenüberpart braucht, einen Empfänger der Transaktion. Und wir haben ja eben über die Situation gesprochen, in welcher die Zentralbank Russlands eben auch eine CBDC ausgibt, eine digitale Währung. Und solange es hier keinen Empfänger gibt, der bereit ist, diese digitale Währung zu empfangen, dann kann Russland natürlich auch damit nicht viel anfangen. Und das ist im Prinzip genau dieselbe Diskussion, ob das Ganze jetzt kryptobasiert ist oder ob es über normales Account-basiertes Geld letztlich abgewickelt wird. Heißt, selbst in ihrem aktuell eigens entwickelten Messaging-Dienst, der es ja ermöglicht, als Alternative von SWIFT zu nutzen oder genutzt zu werden, da braucht Russland einfach Empfänger, die das akzeptieren. Wenn es China ist, die das akzeptieren, dann braucht die russische Zentralbank dafür eigentlich auch kein Kryptogeld oder kein CBDC, weil dann akzeptiert China sowieso und schließt sich mit ihrem Messaging-Dienst an das russische Messaging-Dienst letztlich an. Und klar, also eine Kryptowährung, eine CBDC der russischen Zentralbank würde vielleicht den Transfer der Währung nochmal vereinfachen, weil es einfacher auch über Grenzen den Transport ermöglichen würde. Aber nichtsdestotrotz, die erste Hürde ist einfach die Akzeptanz. Und da ist einfach die Frage, ja, welches Land akzeptiert dann diese russische Währung beziehungsweise Zahlungen über das russische Messaging-Netzwerk? Wenn das gegeben ist, wie zum Beispiel China, dann kann Russland weiterhin Zahlungen tätigen. Wenn es niemand akzeptiert, dann kommt es ja auch mit einer Kryptowährung nicht weiter.
Gut, also da waren jetzt wirklich viele interessante Themenfelder dabei und auch sehr, sehr erhellende Beiträge von euch. Also da auf jeden Fall mal ganz großes Dankeschön in die Runde an Alireza, Manuel und Philipp, dass ihr da teilgenommen und euch so viel Zeit genommen habt. Und ich würde an der Stelle auch nochmal darauf hinweisen, dass tatsächlich sämtliche Teilnehmer im Podcast hier auch ihre eigenen Podcasts betreiben. Einmal der Manuel als Bestandteil von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll findet man auf allen Podcast-Plattformen. Alireza ist oft zu hören im Paytech-Law-Podcast beziehungsweise in Alles Legal, Fintech recht kompakt. Und Philipp Sandner hat mit Block 52 auch einen großen Podcast, den ihr auch wie alle anderen gerne abonnieren könnt und Like-Bewertungen da lassen könnt, falls euch die Podcasts gefallen. Ja, also dann nochmal danke an euch alle in die Runde. Schön, dass ihr da wart und hoffentlich bis bald mal wieder. Und ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.
Vielen Dank.
Händler und Payment-Institute, aufgepasst. Manege frei für das spektakulärste Payment-B2B-Event des Jahres. Die Payment Exchange 2022 begrüßt euch unter dem Motto Cirque de Payet. Am 31.03. und 1.04.2022 wartet im Tippi am Kanzleramt in Berlin eine Welt zwischen Traum und Realität. Payment-Zirkus vom Feinsten, mit erstklassigen Speakern aus Payment und Handel und fantastischen Show-Acts. beste Informationen und perfekte Unterhaltung garantiert. Sichert euch jetzt eure Tickets unter www.payment-exchange.com.